Politik-Nerds, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Seit gut 100 Tagen ist er nun schon Niedersachsens neuer Ministerpräsident und heute ist er endlich mal wieder bei uns im Podcaststudio vom Rundblick, dem Politikjournal für Niedersachsen. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und ich begrüße ganz herzlich am runden Rundblick-Podcast-Tisch Olaf Lies. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Vielen Dank, freue mich hier zu sein.
Dass du einmal Ministerpräsident werden könntest, das war uns ja eigentlich allen klar. Aber wann war dir denn klar, dass dieser Schritt wohl in diesem Jahr, im Mai 2025, kommen würde?
Stefan Weil hat, glaube ich, für sich sehr wohl entschieden, wie er weiterverfahren will. Er hat ja sehr offen gesagt, was für eine Belastungssituation am Ende bei so vielen Jahren das Amt auch für ihn bedeutet hat. Und so hat er mir dann aus meiner Sicht auch dann ausreichend rechtzeitig vor dem 1. April gesagt, es wird sich was ändern und bist du bereit dazu? Ja, und dann, als es dann klar war am 1. April, dann ging es auch tatsächlich ja Schlag auf Schlag.
Und im Mai bist du dann eben Ministerpräsident geworden. Das liegt jetzt gut 100 Tage zurück. So lange arbeitest du jetzt schon von der Planckstraße aus. Würdest du denn sagen, dass du inzwischen angekommen bist in dem neuen Job? Wie war so diese Findungsphase am Anfang?
Also der erste Tag, Tag der Wahl, extrem aufregend. Danach kommt man relativ schnell in die Arbeit. Das ist ja, glaube ich, der beste Weg, in der Aufgabe auch anzukommen. Es gab viele Verhandlungen mit der Bundesebene. Das hat dann sozusagen auch gleich eine Führungsrolle bedeutet. Stellvertretender Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, Koordinierung der A-Runde, Verhandlungen mit dem Bundeskanzler. Also das war gut, weil es hilft einem gleich auf der Bundesebene auch eine gewisse Präsenz für Niedersachsen zu haben. Aber es waren eben auch eine Reihe von Themen hier, wie die Vorbereitung des Haushalts. Insofern kommt man dann doch sehr, sehr schnell in die Aufgabe. Aber man stellt eben auch fest, es ist eben eine andere Aufgabe als die des Ressortministers davor.
Ja, du sprichst es an, du warst ja vorher Ressortminister. Du warst erst Wirtschaftsminister, dann Umweltminister und dann noch einmal Wirtschaftsminister, bevor du jetzt Ministerpräsident geworden bist. Da hat man ja auch schon einen vollen Terminkalender, ziemlich viel zu erledigen, viel um die Ohren. Als MP kann ich mir vorstellen, ist das nochmal ganz anders, massiv anders. Wie hat sich denn für dich der Grad der Fremdbestimmtheit verändert mit dem Tag, als du MP geworden bist?
Ja, das ist dann immer so, du kommst dann an und dann ist natürlich schon vieles vorgezeichnet an Terminen, aber es kommt eben auch relativ viel dazu. Es ist eine Anfangsphase, die ist extrem schwierig, muss man sagen, weil viele Gespräche nachgefragt werden und gerade am Anfang natürlich auch nochmal viele Gespräche notwendig sind. Das heißt, es ist eine Termindichte, die oft nur schwer zu meistern ist, auf der anderen Seite aber auch für viele Themen wenig Zeit ist, um es zu schieben. Und dieser Anfang ist insofern extrem intensiv und es hat nochmal dazu geführt, dass es doch nochmal mehr ist, als es vorher war, obwohl ich vorher schon intensiv ja auch vor Ort war und im Thema war. Also deutlich mehr, deutlich breiter, muss man sagen. Das ist das Reizvolle an der Aufgabe, aber auch die Herausforderung natürlich, weil man die gesamte Palette der Menschen im Land sieht und damit der Landespolitik sieht. Also eine echte Veränderung ist es. Das ist nicht eigentlich einfach weiter so, das ist eine ganz neue Aufgabe.
Ich hätte deinen bisherigen Politikstil auch eher so beschrieben, dass du, wenn es ein Problem gibt, die Leute an den Tisch holst, an den runden Tisch, so wie hier. Ich glaube, im Wirtschaftsministerium hattest du auch einen runden Tisch, an den du gerne eingeladen hast. Und dann habt ihr das Problem eben besprochen, so lange und so häufig, bis man dann eine gemeinsame Lösung gefunden hat. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nicht mehr so gut funktioniert, denn du bist für das Ganze, für das große Ganze zuständig, für alle Themenbereiche. Wie hat sich denn diese neue Zuständigkeit auf deine Art, Politik zu machen, ausgewirkt? Kannst du das beschreiben?
Na, an der Zielsetzung hat sich nichts geändert, weil ich schon glaube, gerade ehrlicherweise auch in Zeiten wie diesen, ist ein starker Kompromiss, den wir gemeinsam tragen, wertvoller als man hat doch eine Mehrheit und dann gibt es einen Beschluss. Das halte ich für wichtig. Jetzt ist es etwas anders natürlich. Es ist der Bereich nicht mehr nur, um den ich mich kümmere, sondern es sind alle Bereiche. Das heißt, der Druck auf die Ressorts immer wieder zu sagen, sprecht mit euren Stakeholdern, sprecht und sucht nach Lösungen. Also nicht konfrontative Vorschläge zu machen, sondern ein Stück weit auch Kompromiss und abgestimmte Vorschläge zu machen. Ist aber auch eine Möglichkeit, die man hat. Das kann ich nicht mehr selber leisten, das schafft man ja nicht. Das ist ja für ein Ressort schon schwierig. Aber ich glaube, das ist der Duktus hinter der politischen Arbeit. Wir wollen als Landesregierung möglichst breite Zustimmung haben. Es geht nicht um die einzelnen individuellen Interessen, die man mal mit Mehrheit durchsetzt, sondern es geht um die gesamte Gesellschaft.
Also versuchst du gewissermaßen jetzt als Ministerpräsident deinen Politikstil, den du als Minister hattest, auf das gesamte Kabinett zu übertragen?
Ja, ich habe dem Politikstil ja nie meinen Namen gegeben. Es war immer der niedersächsische Weg. Und ich finde, dass dieser niedersächsische Weg, so wie ich ihn gelebt habe, so wie ihn auch Stefan Weil gelebt hat, muss man ja ganz klar sagen, immer darin bestanden hat, zu sagen, mehr Zeit für den Dialog, mehr Zeit für die Lösung, die getragen wird und nicht hinterher die große Konfrontation. Gibt immer Streit in der Sache, es gehört dazu, aber ich glaube, so elementare Punkte kann man ein. Und das ist schon etwas, was ich mir wünsche als Politikstil dieser Landesregierung.
Ein grober Überblick mal, was würdest du denn sagen, sind die drängendsten Themen, die jetzt angegangen werden müssen?
Das Schlimme ist, dass wir so eine große Palette von drängenden Themen haben. Es fängt damit an, dass wir spüren, dass ja in der Gesellschaft eine Unsicherheit vorhanden ist. Weil die Menschen fragen zu Recht, klappt das alles, funktioniert das? Fängt an mit dem Thema Wirtschaft. Also wir sehen das, wir sind mitten auf dem Transformationspfad, aber die Geschwindigkeit, mit der wir uns das vorgenommen haben und die Zielerreichung passen im Moment noch nicht zusammen. Geht ja nicht nur in Niedersachsen so, geht Deutschland und Europa so. Da müssen wir ran. Also wie sichern wir Beschäftigung, wie schaffen wir Wirtschaftswachstum? Ein weiteres Themenfeld ist mit Sicherheit, das treibt mich auch immer um, Stabilisierung von Demokratie. Also was machen wir dafür? Medienkompetenz, Ehrenamt stärken, also Gesellschaft stärken, den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken, den ich für ganz wichtig halte. Klar, immer zur richtigen Zeit haben wir extreme Diskussionen über das Thema Bildungspolitik. Wir sind ja dabei und sagen, wie können wir auch Digitalisierung in Bildungspolitik bringen? Und das bringt mich auf den Punkt Digitalisierung. Wir müssen Dinge einfacher machen. Sie müssen schneller umsetzbar sein. Und das ist ein Thema, das man mindestens auch mit dem Thema Digitalisierung, aber ehrlicherweise ein Stück davor auch mit einem moderneren Staat, der einen anderen Blick darauf hat, wie Entscheidungen getroffen werden müssen, angehen müssen. Weil das führt wieder dazu, dass auch, glaube ich, mehr Akzeptanz für Entscheidungen und auch vielleicht auch mehr Geist da ist, jetzt Dinge anzugehen und auch überzeugt zu sein, dass man es hinbekommt.
Du hast die Digitalisierung schon direkt zum Anfang, als du dich bereit erklärt hast, Ministerpräsident zu werden, zu dem großen Thema erklärt, das jetzt die nächsten 2,5 Jahre entscheidend sein wird. Kannst du es vielleicht noch ein bisschen konkreter machen? Wo liegen denn die Aufgaben, die hier in Niedersachsen bei der Digitalisierung angegangen werden müssen? Was liegt noch da?
Ja, also ich würde es immer verbinden. Das ist das Thema ein Stück, so um den Begriff auch der Bundesebene zu nutzen, weil wir das sehr eng mit der Bundesebene zusammen machen. Staatsmodernisierung, also was muss der Staat wie regeln? Und dann, wenn wir das geklärt haben, die Digitalisierung muss einfacher zu machen. Der Bürger muss digitale Zugänge haben. Die Industrie, die Wirtschaft braucht digitale Zugänge. Die Abläufe müssen digitaler werden. Was ist das Ziel dabei? Es damit schneller zu machen, zum Teil auch unbürokratischer zu machen. Zum Teil, ich nehme mal ein Beispiel, auch beim Wohngeld dazu zu kommen, dass man sagt, wir müssen vielleicht auch mit einer gewissen Fehlertoleranz leben. Aber wir machen es eben oft zu kompliziert und dann eben auch nur mit einem extrem aufwendigen Verfahren, das ja vor allem die Kommunen auch belastet. Und deswegen heißt das, der Geist der Digitalisierung jetzt nicht so sehr in den Unternehmen dafür zu sorgen, dass sie die Digitalisierung voranbringen. Das machen die ehrlicherweise großartig. Das unterstützen wir weiter aus dem Wirtschaftsministerium. Sondern es heißt sehr stark, Staatsmodernisierung und Digitalisierung findet jetzt im Innenministerium statt, um Abläufe zu verbessern, um uns durchzudigitalisieren. Ich hatte gerade Gäste aus Litauen da und dann weiß man, die sind eben auf diesem Weg und wir sehen, welche Möglichkeiten wir eigentlich haben, Prozesse auch zu vereinfachen, wenn wir Digitalisierung im gesamten Prozess von der Bundeslandesebene auf die kommunale Ebene denken.
Anke Pörksen ist jetzt oder soll jetzt neue Digitalisierungsstaatssekretärin werden. Eine Position, die es ja schon mal gab, die es jetzt 2,5 Jahre nicht gegeben hat. Dass ausgerechnet Anke Pörksen diese Position kriegen soll, ist ja auch umstritten gewesen. Es gab Kritik von der Opposition, warum denn jetzt gerade die Regierungssprecherin, die frühere Regierungssprecherin Anke Pörksen diesen Job machen sollte. Was glaubst du denn, warum ist sie die Richtige für den Job und was muss sie denn konkret tun? Was ist denn ihre Aufgabe?
Also einmal will ich noch unterscheiden, wir hatten einen Staatssekretär für Digitalisierung, Stefan Muhle, der das hervorragend gemacht hat. Aber der hat natürlich nicht Verwaltungsdigitalisierung gemacht, der hat nicht Staatsmodernisierung gemacht. Der hat sich, und zwar extrem engagiert, um den Bereich Startups, Digitalisierung in die Wirtschaft zu bringen, Digitalisierungsprojekte in der Wirtschaft zu starten, hat er sich gekümmert, Breitbandausbau voranzubringen. Also hat gut funktioniert, aber das ist jetzt gar nicht die Schwerpunkt der Aufgabe. Der Schwerpunkt unserer Aufgabe ist, den Staat schneller und einfacher zu machen. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür digitale Kompetenz. Die haben wir mit den Kolleginnen und Kollegen, die ja aus den unterschiedlichen Bereichen jetzt ins Innenministerium gegangen sind, also die Fachkompetenz. Wir brauchen aber an der Spitze jemanden, der erstens einen Blick darauf hat, wie funktioniert denn Verwaltung im Land und wie funktioniert auch Verwaltung in der Zusammenarbeit mit den Kommunen, also sozusagen den Überblick aus Sicht der Verwaltung zu haben. Wir brauchen jemanden, der eine Fachkompetenz hat. Und ich will das immer sagen, wir reden oft über die Regierungssprecherin Anke Pörksen. Sie ist Juristin und war eigentlich mal gedacht als Justizministerin. Also das, glaube ich, muss man immer wieder in Erinnerung rufen. Und sie hat diese Aufgabe als Regierungssprecherin hervorragend gemacht. Aber da geht wirklich auch mehr als diese sozusagen fokussierte Kommunikationsaufgabe, nämlich eine gestalterische, innerliche Aufgabe. Aber passt sie dann gut? Wir brauchen jemand auch mit Ehrgeiz und Durchsetzungskraft. Also jemand, der nicht sich abwimmeln lässt und sagt, das geht nicht, sondern jemand, der sagt, doch, das geht, das muss gehen und ich will jetzt eine Lösung und ich will nicht erklärt bekommen, warum es nicht geht. Und das im Team, und das hat sie, glaube ich, bewiesen, vereint auf Anke Pörksen genau diese Fähigkeiten in der Kombination immer mit einer starken Abteilung, mit einer hohen Fachkompetenz im Bereich der klassischen Digitalisierungslösung. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass das gut gelingen wird. Und ich merke, mit welcher Begeisterung Anke Pörksen sich auch dieser Aufgabe widmet. Und deswegen, Kritik gehört von außen immer dazu, aber ich finde, zur Fairness gehört auch, dass man sagt, jetzt lass uns doch mal sehen, wie es funktioniert und lass uns doch auch Menschen mal eine Chance geben. Lass uns nicht alles immer zerreden, bevor wir angefangen haben zu arbeiten. Die Bundesregierung ist schon vernichtet worden, bevor sie im Amt war. Ich finde, so sollten wir nicht mehr Politik machen.
Eine andere Personalentscheidung, die du schon vor Amtsantritt getroffen hast, betrifft die Europapolitik. Du hast im Prinzip das Europaministerium abgeschafft. Ich möchte es in Anführungszeichen setzen, gedanklich, denn es gibt eine Europaministerin nach wie vor, die jetzt aber in der Staatskanzlei installiert ist. Und es gibt in Berlin eine Bevollmächtigte im Rang einer Staatssekretärin, die sich um diese Themen kümmern, mit der Zielrichtung auch mehr dort in Berlin und Brüssel Präsenz zu zeigen. Wieso war das denn wichtig?
Persönlich habe ich ja auch Ressortarbeit erlebt und weiß, was es heißt, wenn du erstens aus einem Ressort heraus Dinge voranbringen willst. Das ist nicht so einfach, weil du natürlich am Ende immer in einer Linie stehst und die Frage ist immer, wer eigentlich wem quasi auch mal Signale geben kann und sagen kann, wo es hingehen soll. Das heißt, das ist eine andere Bedeutung, die sowohl das Thema Bevollmächtigte wie auch das Thema Europaministerium innerhalb der Staatskanzlei hat. Zweitens, man muss die Politik doch aus einer Struktur machen und sowohl Europa mit vielen im Vorfeld zu klärenden Fragen, nicht erst wenn Entscheidungen da sind, spielt eine zentrale Rolle für den Standort Niedersachsen, für die Wirtschaftspolitik in Niedersachsen, für viele andere Fragen, die wir beantworten müssen, genauso wie die Umsetzung in Berlin und zwar ganz besonders in dieser Zeit. Wir haben eine Bundesregierung aus CDU und SPD, wir haben eine Bundesratssituation, dass diese Mehrheit von Rot-Schwarz niemals ausreichen wird. Das heißt, wir brauchen ja die Länder dafür, die Länder auch, die in anderen Farbkonstellationen da sind. Und ich sehe in Niedersachsen eine Rolle, Teil der Lösung zu sein und nicht Teil von Verhinderung zu sein. Und deswegen brauchen wir eine ganz andere Einbindung in Berlin, um sehr viel früher mit den Fraktionen, mit den Vertretern der Ministerien zu sagen, was ist eigentlich am Ende im Bundesrat doch umsetzbar, weil die Aufgabe des Bundesrats besteht nicht darin, am Ende Gesetze immer abzulehnen oder den Vermittlungsausschuss anzurufen. Die Aufgabe besteht viel mehr darin, als in der Vergangenheit im Vorfeld schon nach gemeinsamen Lösungen zu suchen. Deswegen viel, viel stärker aufgestellt in Berlin. Ich, der angebunden an die Staatskanzlei, nämlich innerhalb der Staatskanzlei und Europa nicht als, gibt es auch betrachtender zentrales Element.
Stefan Weil hat einmal gesagt, ein Ministerpräsident ist mindestens zu einem Drittel immer auch Bundespolitiker. Wie bist du denn als MP in Berlin angekommen? Wie waren da deine ersten Erfahrungen?
Ich finde wirklich, dass ich habe das auch gesagt, auch in den Gesprächen mit dem Bundeskanzler, als er hier war. Es gibt nicht die Länder, die ihre Politik machen und den Bund. Die Fragen, vor denen wir stehen, die kriegen wir dann nur gemeinsam beantwortet. Und insofern ist ein Ministerpräsident, das gilt übrigens für die Ressortminister auch, ist auch Bundespolitiker. Das sehen die nicht so gern, weil sie aber glauben, wir wollen nur was. Das stimmt aber gar nicht. Wir arbeiten an gemeinsamen Lösungen. Das ist mir ganz, ganz wichtig dabei. Deswegen ist die Aufgabe innerhalb der MPK, die enge Zusammenarbeit auch mit der Bundesregierung, auch mit dem Bundeskanzler, mir persönlich, sehr wichtig, weil dann können wir Einfluss nehmen. Und wenn wir aus Niedersachsen heraus Einfluss nehmen, das finde ich nochmal ganz entscheidend, auch darum, die niedersächsischen Interessen zu formulieren. Das ist, glaube ich, selbstverständlich. Aber ich habe vorhin vom niedersächsischen Weg gesprochen. Ich glaube, dass wir es schaffen können in Niedersachsen, das haben wir geschafft bei Wirtschaft, wenn es um die Frage von Strompreisen ging, dass alle sich geeint haben, wenn wir eine Position haben. Also das heißt, aus Niedersachsen heraus können wir Lösungen entwickeln, die auf der Bundesebene dazu beitragen können, auch zu Lösungen zu kommen. Und deswegen sehe ich eine ganz zentrale Aufgabe, auch Einfluss zu nehmen auf bundespolitische Entscheidungen, niedersächsische Interessen zu vertreten, aber aus Niedersachsen heraus auch Lösungen zu finden, die insgesamt in Deutschland greifen können.
Man merkt ja, dass die neue Bundesregierung ein Interesse daran hat, den guten Draht zu den Ländern zu halten. Bundeskanzler Friedrich Merz war kürzlich schon zum Antrittsbesuch hier in Hannover. Bundesbildungsministerin Karin Prien kam dann auch noch hinterher. Überhaupt hast du ja wahrscheinlich einen ganz guten Kontakt auch zum Finanzminister Lars Klingbeil, zum Verteidigungsminister Boris Pistorius oder zum SPD-Fraktionschef Matthias Miersch, die ja alle hier aus der SPD Niedersachsen kommen. Das ist ja nun, da gibt es ja eine längere Verbindung schon. Eine andere Verbindung als natürlich zur CDU-CSU-Seite, das ist klar, aber es gibt ja ein Draht. Wie würdest du sagen, wie gestaltet sich jetzt diese Zusammenarbeit, vielleicht auch auf der persönlichen Ebene?
Also ich finde, dass wir eine gute Voraussetzung haben, eine gute Zusammenarbeit zu pflegen. Und ich will das ganz bewusst sagen, habe ja auch die Koalitionsverhandlungen auf der SPD-Seite geleitet und die Kolleginnen und Kollegen von der Unionsseite, die kenne ich zum Teil schon sehr lange. Also weil ich eben auch viel schon bundespolitisch ja gemacht habe über die Bundesnetzagentur und andere Aufgaben. Das heißt, es gibt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, bei der wir in der Sache nicht immer einer Meinung sind. Das sind wir allerdings innerhalb von Parteien auch nicht. Aber in der wir ein gemeinsames Ziel haben. Das hat die Arbeit im Koalitionsverhandlungen geprägt. Das prägt auch jetzt die Zusammenarbeit. Und deswegen ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir nicht, da gibt es eine Achse zur SPD-Seite, da gibt es eine Achse zur Bundesregierung. Das halte ich für ganz entscheidend. Die gibt es genauso zu einem Verkehrsminister, der von der CDU kommt, wie zu einem Umweltminister, der von der SPD kommt. Und das ist entscheidend, gerade für Niedersachsen. Aber völlig klar ist, wir sind schon als niedersächsische SPD in Berlin besonders stark aufgestellt. Diese starke Aufstellung der niedersächsischen SPD, die ist schon eine Besonderheit, die wird sicherlich auch von der einen oder anderen Seite mal beäugt, aber ich hoffe natürlich, dass wir auch davon profitieren können.
Bund und Länder haben ja auch große Aufgaben vor sich, hast du angesprochen. Ganz besonders groß wird ja die massive Investition in die Infrastruktur sein. Heute haben wir gerade noch die Info bekommen, Wirtschaftsminister Grant-Henrik Tonne hat gerade erklärt, dass 1,8 Milliarden Euro als Paket hier jetzt in Niedersachsen für Straße und Schiene und die Häfen ausgegeben werden sollen. Es wird riesige Investitionen geben, die dieses Land auf die eine oder andere Art ja auch verändern werden. Kannst du uns einen Ausblick geben, was sich hier in Niedersachsen tun wird, wie sich das Land vielleicht in den nächsten 2,5, 7,5, 10 Jahren verändern wird?
Also das ist ja ganz, ganz schwierig zu sagen, was macht das mit den Menschen? Ich wünsche mir, dass die Baustellen, die wir sehen, die Menschen überzeugen, dass es besser wird. Ich weiß auch, dass Baustellen immer ein Stück weit zu Verärgerung führen. Aber genau das ist das Bild. Wir können jetzt sagen, wie wir die Infrastruktur in Niedersachsen auf Vordermann bringen. Wir haben das gemacht in den vergangenen Jahren beim Thema Brücken, aber wir wussten auch, dass die Mittel begrenzt und damit die Möglichkeiten eingeschränkt sind. Jetzt können wir wirklich einen Plan, legen wir einen Plan auf, wie wir die Brücken sanieren, wie wir die Straßen sanieren, wo wir in eigener Verantwortung sind. Wie wir den Schienenverkehr voranbringen, denn das sind ja auch Investitionen nötig, die sicherstellen, dass der schienengebundene Personennahverkehr funktioniert. Und es geht um Infrastrukturausbau, wenn ich an Häfen denke, wo wir ja in den letzten Jahren schon erheblich investiert haben, aber auch noch große Projekte vor uns haben. Und das ist in Niedersachsen deshalb besonders, weil wir zum einen investieren in unsere eigene Infrastruktur, weil wir es müssen. Wir investieren in eine wirtschaftsnahe Infrastruktur, weil wir sie brauchen. Und wir werden investieren in eine Sicherheitsinfrastruktur, weil sie notwendig ist, wenn wir an die Sicherstellung der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands oder an den Operationsplan Deutschland denken. Das heißt, auf dieses Land kommen Investitionen zu, die eine Dimension haben, die wir bisher nicht kannten. Und das ist ja parallel nochmal die Investition in den Kommunen selber. Also wir bauen daran, dass wir dieses Land wieder auf Vordermann bringen. Und das ist eine kluge Entscheidung. Ich bin der Bundesregierung sehr dankbar, dass sie diesen Weg geht und wir als Land diesen Weg mit der Bundesregierung gemeinsam gehen. Wir zeigen nicht mit dem Finger auf Berlin und sagen, ihr müsst machen, sondern wir machen es wirklich Hand in Hand.
Du hast die Investition in die Sicherheitsinfrastruktur angesprochen. Ich glaube, etwas, was noch nicht so vielen Menschen bewusst ist, worum es dabei eigentlich gerade geht. Hast du den Eindruck, dass man das noch anders kommunizieren müsste, dass man die Bevölkerung vielleicht anders mitnehmen müsste? Gerade im letzten Podcast hier war Lena Dupont zu Gast, Europaabgeordnete, die nochmal gesagt hat, wir müssen da viel stärker drüber ins Gespräch kommen und auch erklären, wie da jetzt bestimmte Veränderungen ineinandergreifen. Dass zum Beispiel Investitionen in Straßen und Häfen natürlich auch etwas mit Verteidigungspolitik zu tun haben.
Ja, sozusagen in der Notwendigkeit für die Verteidigungspolitik, aber in dem Mehrwert auch eine Nutzbarkeit für die Gesellschaft, für die Wirtschaft zu erzielen. Also das ist ja durchaus auch rein so schlimm, wie das Thema ist. Das wissen wir, glaube ich, positiver Effekt. Das ist gar nicht so einfach, finde ich. Also wir wollen die Gesellschaft sensibilisieren, wir wollen sie aber nicht in Aufregung versetzen. Wir erleben das gerade in der Diskussion um den Wehrdienst. Wir brauchen ihn, aber wir wollen ja Leuten nicht Angst vor dem machen, was kommt. Wir erleben das in der Frage, wir haben jetzt im September den sicherheitspolitischen Dialog, wo wir mit allen Partnern zusammenkommen. Die Kommunen fragen, was müssen sie machen? Die Wirtschaft fragt zu Recht, was ist denn die Aufgabe? Was müssen wir morgen produzieren? Die Verbände fragen, wo sind eigentlich die Mitarbeiter, die Kolleginnen und Kollegen? Sind die eigentlich beim THW dann? Sind sie beim Deutschen Roten Kreuz oder sind sie Reservist bei der Bundeswehr? Es sind extrem viele Fragen, auf die wir uns vorbereiten. Wenn man sie sich alle stellt, hat man das Gefühl, Gott, wie sollen wir das bewältigen? Und deswegen brauchen wir erstmal Struktur. Anfang sicherheitspolitischer Dialog, dann brauchen wir strukturierte Arbeit unterhalb, um es abzuarbeiten und wir brauchen eine Kommunikation mit der Gesellschaft, die zeigt, wir haben das hier im Griff. Das, was wir hier machen, ist nicht, ihr müsst euch Sorgen machen, sondern das, was wir machen, soll dafür sorgen, dass wir so gut aufgestellt sind, dass wir den Frieden in Europa auch ein Stück weit wieder sichern können und damit auch die Verteidigungsfähigkeit natürlich Deutschlands sichern können.
Wir werden das im Blick behalten fürs Erste. Vielen Dank, Olaf Lies, für dieses Gespräch und gerne wieder.
Ja, ich würde mich freuen. Vielen Dank.
Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.